Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Mit Gesa Ufer, hallo. Wem gehört die Stadt? Das ist eine Frage, auf die es ja sehr unterschiedliche Antworten gibt, je nachdem, wen man fragt. Sowohl die Sprayer der Berliner Gruppe One Up als auch Moses und Tabs aus Hannover sind inzwischen international bekannt, aber werden mindestens national auch polizeilich gesucht. Die Kunstkritikerin Larissa Kikol hat die Sprayer jahrelang begleitet und ihre Erlebnisse in einem Roman verarbeitet. Signed heißt dieses Buch und mit Larissa Kikol haben wir hier im Kompressor gesprochen. Sie ist promovierte Kunsthistorikerin. Sie schreibt als Kritikerin für große überregionale Zeitschriften und Zeitungen, kommt also eher aus der arrivierten Kunstecke, wenn man so will. Ich wollte von ihr zunächst wissen, was genau es ist, was sie an Graffitis so besonders fasziniert.
Ja, ich war ja eigentlich, bin ich ja spezialisiert auf Malerei und Zeichnung und habe mich zum Beispiel auch ganz lange mit den kritzeligen Zeichnungen von Ernst Ludwig Kirchner und dem Expressionismus beschäftigt, mit der abstrakten Malerei. Und das habe ich dann auch alles auf den Straßen wiedergefunden. Also gerade auf den Fassaden in Berlin, wo für viele nur Schmiererei steht, fand ich die Handschriften total spannend und dramatisch auch sehr, sehr gelungen. Und auch die abstrakte Malerei, die sich auch auf den Zügen und im Graffiti wiederfindet. Und da dachte ich mir, warum soll man sich denn nur mit der legalen Kunst beschäftigen oder der Kunst, die der Staat quasi erlaubt.
Mhm. Frau Kikol, wenn ich jetzt an unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht auch in eher nicht so großen Städten denke, die mit Graffiti nicht wirklich viel zu tun haben und deren Verständnis auch möglicherweise etwas limitiert ist, weil sie da in erster Linie Vandalismus sehen. Wie würden Sie solchen Leuten erklären, wo der künstlerische Wert liegt aus der kunstkritischen Perspektive? Was denken Sie, ist das künstlerische Potenzial?
Also wenn man sich für die Kunst per se interessiert, dann kann man Graffiti und da die so unterschiedlichen Sparten auch eigentlich in jeder Kunstrichtung einordnen. Also da gibt's was für die Pop-Art, da gibt's was für den Fluxus, fürs Happening, für die Konzeptkunst, für die abstrakte Malerei, für die Handzeichnung, wie bei den Tags zum Beispiel. Also eigentlich müsste Graffiti in jeder Kunstrichtung irgendwie auch immer wieder auftauchen mit Verweisen und Beispielen. Denn das ist so reichhaltig, was da passiert. Und überhaupt das zu entdecken, ist schon total spannend, diese große Bandbreite.
Jetzt ist Ihr Buch ja weder Fotoband noch Sachbuch. Und als Widmung einerseits finde ich sehr niedlich, schreiben Sie, dass Sie dieses Buch Ihrer sehr neugierigen Mutter widmen. Und Sie schreiben, Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind reiner Zufall. Da fragt man sich natürlich, haben Sie sich für die Form des Romans entschieden, wie so eine Art Tarnung, um nicht juristisch angreifbar zu sein?
Nein, ich habe mich eigentlich dafür entschieden, damit ich mehr die Stimmungen aufgreifen kann, damit und die Dialoge, die auch immer irgendwie super inspirierend und spannend waren und um wieder auf so eine Sachebene zurückzukommen. Ich glaube, da gibt es auch schon ganz viel zu dem Thema. Und diese Making-of-Stimmung, die ich transportieren wollte, das ging einfach am besten im Roman.
Jetzt gibt es ja aber doch auch wirklich deutliche Parallelen zu lebenden Personen. Also Sie erwähnen da das Fälscher-Ehepaar Beltracchi, einen Galeristen aus Köln, der Nils heißt, Graffiti malt, den man auch irgendwie doch leicht ergoogeln kann. Das war aber wahrscheinlich doch auch eine ganz schöne Gratwanderung, da jetzt eben niemanden wirklich zu enttarnen, zu denunzieren, oder?
Ja, es hat auch nochmal alles ein Anwalt, ein Graffiti-Anwalt durchgelesen. Es wurden Stellen, also Orte natürlich irgendwie auch ausgewechselt. Es wurden, wenn es so ein bisschen ins Private ging, wurde es manchmal auch etwas fiktiv, also einfach auch um die Sprayer zu schützen. Denn natürlich wird die Polizei das Buch lesen.
Allerdings, ich habe mich sowieso gefragt, wie Sie es geschafft haben, auch diesen Kontakt überhaupt so herzustellen. Also das braucht ja enorm viel Vertrauen, um überhaupt erstmal so eine Ebene zu finden. Und Sie waren ja wirklich, ich glaube, 3 Jahre lang mit an Bord. Also wie haben Sie das angebahnt?
Ich habe mich erstmal, die ersten Kontakte kamen einfach über mich als Kunstkritikerin, dass ich für Kunstforum International gearbeitet habe und die da schon für interviewt habe. Und dann haben wir uns öfters auch getroffen, es hat sich auch eine Freundschaft entwickelt. Und so kam dann auch das Vertrauen, dass wir auch alle Lust hatten, noch weiter miteinander zu arbeiten.
Wenn man so durch die Stadt marschiert, sieht man in Berlin dauernd diesen Schriftzug One Up. Aber es gibt auch One Up Signs in, ich glaube, inzwischen wirklich weltweit. Ich glaube, ich habe neulich mal gesehen, eine Abbildung aus der Ukraine. Im Westjordanland habe ich mal gesehen, einen One Up Sign. Sind das immer die gleichen Leute oder gibt es da so eine Art, weiß ich nicht, Filialsystem? Wie muss man sich das vorstellen?
Na, die sind schon sehr, sehr viele. Also die sagen ja so zwischen 10 und 50, um das Ganze mal vage zu lassen. Viele leben davon in Berlin, aber auch viele in anderen Ländern. Sie reisen ganz viel zusammen, treffen sich. Das sind auch alles oft wie so große Familienurlaube, die da stattfinden. Und dann wird natürlich überall auch gemalt.
Okay, cool. Sie sind ja sonst durchaus auch Schreibtischtäterin. Sie arbeiten, schreiben von zu Hause aus. Jetzt waren Sie bei Nacht und Nebel bei diesen illegalen Aktionen mitunter als Embedded Journalist dabei. War das nicht auch wahnsinnig aufregend und auch so, dass Sie ja wirklich einfach Angst haben mussten?
Aufregend war es auf jeden Fall im positiven Sinne. Also das war auf jeden Fall anders wie jetzt ein Atelierbesuch, den ich ja so standardmäßig von meiner Arbeit kenne. Angst hatte ich nicht, denn das war alles immer super gut geplant. Die haben mich gut vorbereitet, gesagt, was ich tun soll, wenn jetzt das und das passiert. Und ich habe denen da auch einfach ganz viel vertraut. Daher konnte ich das genießen, wie so in der ersten Reihe zu sitzen.
Jetzt geht es in Ihrem Buch ja durchaus auch darum, genau um diese Frage, wem gehört die Stadt? Und in Ihrem Buch erwähnen Sie auch immer wieder, dass der Umgang öffentlicher Stellen, aber auch der Umgang von Museen mit dieser Art von Kunst nicht der beste ist. Was würden Sie sich wünschen? Wie sollte stattdessen damit umgegangen werden?
Also einmal auf die Frage, in wem gehört die Stadt? Also das ist für mich ganz klar, dass die Stadt kann niemals nur den Besitzenden gehören oder die Gentrifikation vorantreiben. Also die Stadt muss offen sein für Subkulturen, denn daraus entwickelt sich unsere ganze Kultur, auf die wir später auch stolz sind. Durch Subkulturen und offene Räume kommen auch Jugendliche überhaupt zur Kunst oder eben auch zur Musik oder zur Schauspielerei, nicht nur zur bildenden Kunst. Also das sind ganz, ganz wichtige Orte und Räume, die zugänglich bleiben müssen. Und da tun natürlich nicht nur die Sprayer, auch andere Aktivisten arbeiten dafür, dass die Stadt sich eben nicht verschließt. Denn dann ist sie kulturell irgendwann auch langweilig und tot.
Und zu dieser zweiten Frage, inwieweit könnte man trotzdem diese Art von Kunst auch in der, sagen wir mal, arrivierten Kunstwelt besser verorten, implementieren? Oder wie könnte man wenigstens beide Welten besser zusammenbringen? Oder würde man dann vielleicht sogar den Reiz dieser Graffiti-Subkultur zerstören?
Also das kommt ja auf die Sprayer an. Das ist ganz unterschiedlich. Manche wollen gar nicht irgendwie in die öffentlichen Institutionen oder auf den Kunstmarkt. Andere freuen sich da sehr darüber. Ich glaube, es ist wichtig, dass die Kuratoren oder auch Galeristen da offener werden, sich auch belesen, überhaupt sich einlesen, was ist der Unterschied zwischen Street Art und Graffiti, was sind da die alternativen Ausbildungswege, wenn man jetzt nicht von der Kunsthochschule kommt, sondern was haben die schon vorher auf der Straße geleistet, was machen die? Und dann muss man halt natürlich auch fragen, wie können wir euch einbinden, wie wollt ihr denn eine Ausstellung gestalten, wie kann man das machen? Also, dass es eben auch authentisch bleibt, dass es nicht nur jetzt eine Leinwand ist. Man kann das nicht nur eins zu eins übersetzen, da muss man sich schon auch installativ oder per Video oder andere Formate überlegen, aber das muss halt zusammen geschehen und nicht so von oben herab, von der Seite, die Graffiti-Welt zum Beispiel gar nicht genug kennt.
Ich erinnere mich an eine Doku, die ich mal gesehen habe. Ich glaube auch über One Up. Die hat mich sagenhaft beeindruckt, einfach auch für den Mut und dieses, ja, natürlich Illegale, dieses im Verborgenen, im Verbotenen, nachts da diese Züge bomben und so weiter. Ich hatte aber gleichzeitig, soweit ich mich erinnern kann, auch den Eindruck, dass das doch immer noch eine ziemlich männliche Szene ist. Stimmt das?
Es ändert sich, auf jeden Fall. Es gibt immer mehr Frauen und auch Frauencrews, die da jetzt sehr, sehr gut mitmischen. Und die Sprayer, die ich in meinem Buch begleitet habe, die sind da auch sehr aufgeschlossen und motivierend und freuen sich, glaube ich, auch über jede Frau, die da gerne mitmachen will.
Larissa Kikol, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, vielen Dank Ihnen.
Und das Buch Signed, unterwegs mit der One-Up-Crew und Moses und Tabs, ist bei DCV erschienen und kostet 18 Euro.